Heute ist Donnerstag, der 29. Mai 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo allerseits. Hallo Michael.
Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wie immer beginnen wir unser Programm mit einem Rückblick auf einige aktuelle Ereignisse. Wir starten mit einer Diskussion darüber, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA die Reichweitenbeschränkung von 70 Kilometern für Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, aufheben wollen. Anschließend werfen wir aus Anlass des 5. Todestages von George Floyd einen Blick auf den aktuellen Stand der Black Lives Matter-Bewegung in den USA. In unserer Wissenschaftsstory geht es heute um Kapuzineraffen in Panama, die dabei beobachtet wurden, wie sie Babys von anderen Affenarten entführten. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit einem Gespräch über die Filmfestspiele von Cannes, die letzten Samstag zu Ende gegangen sind.
Der zweite Teil des Programms wird sich mit der deutschen Sprache und Kultur beschäftigen. Unser erster Dialog enthält viele Beispiele zum heutigen Grammatikthema, Modal Verbs. Bereiten Sie sich vor und frischen Sie Ihr Gedächtnis auf. Auf unserer Webseite finden Sie eine Lektion zu diesem Thema und Quizfragen zum Üben. In unserem letzten Dialog werden wir den Gebrauch einer weiteren deutschen Redewendung veranschaulichen. Wieder auf die Beine kommen.
Und wie immer können Sie auf unserer Webseite über den Ursprung und die Verwendung dieser Redewendung nachlesen.
Ich empfehle Ihnen allen, das zu tun. Mehr über den Ursprung von Redewendungen zu erfahren, hilft, die deutsche Kultur besser zu verstehen und zu schätzen.
Das stimmt. Ich glaube, wir sind bereit, mit dem Programm zu beginnen. Was meinst du, Michael?
Das sind wir in der Tat.
Na dann, los geht's.
Der Westen hebt Reichweitenbeschränkungen für den Einsatz westlicher Waffen in der Ukraine auf.
Am Montag erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass Deutschland zusammen mit seinen wichtigsten westlichen Verbündeten, Großbritannien, Frankreich und den USA, die Reichweitenbeschränkung von 70 Kilometern für Waffen aufgehoben hat, die an die Ukraine geliefert wurden. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die Zunahme russischer Drohnenangriffe und erlaubt der Ukraine eine effektivere Verteidigung. Merz begründete den Kurswechsel damit, dass die Ukraine sich nur mit Langstreckenwaffen angemessen verteidigen könne. Er verwies auf die gegensätzlichen militärischen Strategien der Ukraine und Russlands. Russland habe zivile Ziele angegriffen, die tief im ukrainischen Staatsgebiet liegen. Der Kreml kritisierte diese Entscheidung als gefährlich und nannte sie einen Rückschlag für potenzielle Friedensverhandlungen. Laut Merz sind die diplomatischen Bemühungen nahezu erschöpft, nachdem Russland ein Angebot von Papst Leo zur Vermittlung von Friedensverhandlungen abgelehnt hat. Merz kritisierte die mangelnde Bereitschaft Putins, Friedensgespräche zu führen, als Indiz dafür, dass dieser den Konflikt in die Länge ziehen wolle. Er denkt, Putin betrachte das Angebot von Friedensgesprächen als ein Zeichen von Schwäche.
Ein Rückschlag für potenzielle Friedensverhandlungen? So sieht der Kreml die Sache? Wie können Sie so etwas sagen? Nachdem Sie massive Drohnenangriffe gestartet haben, bei denen viele unschuldige Zivilisten getötet wurden. Auf jeden Fall ist dieser Schritt positiv, denn ohne diese Langstreckenkapazitäten ist die Ukraine stark benachteiligt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige Schritt ist. Ich finde, es klingt riskant. Denkst du nicht, dass die Spannungen dadurch weiter eskalieren könnten?
Das kann sein. Aber Russland hat die Angriffe verschärft. Putin gibt ganz klar nicht nach. Wir können nicht länger so tun, als sei Diplomatie die einzige Lösung. Besonders, wenn Putin alle Verhandlungsversuche ignoriert.
Da hast du nicht ganz Unrecht. Die Diplomatie scheint ausgereizt zu sein. Aber besteht nicht die Gefahr, dass dies zu noch schwereren Vergeltungsmaßnahmen führen könnte?
Das kann passieren und höchstwahrscheinlich wird es das auch. Aber es ist wichtig, dass die Ukraine die Mittel hat, um sich selbst effektiv zu verteidigen.
Ich hoffe, die Sache läuft nicht aus dem Ruder. Europa kann leicht in den Krieg hineingezogen werden. Es kommt mir so vor, als würden wir mit dem Feuer spielen.
Das tun wir auch. Ich glaube nicht, dass es eine Alternative gibt. Putins Aggression muss gestoppt werden. Fünfter Jahrestag der Ermordung von George Floyd.
5 Jahre nach seinem Tod gedachten die US-Amerikaner George Floyd mit Veranstaltungen in seiner Heimatstadt Houston und in Minneapolis, wo er von dem Polizisten Derek Chauvin getötet worden war. Der Mord an Floyd im Jahr 2020 hatte landesweit zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt geführt. Die Black Lives Matter-Bewegung hat jedoch auch eine Gegenreaktion ausgelöst. Die anfänglichen Fortschritte wurden auf breiter Front zurückgedrängt. Aktuelle Umfragen zeigen, dass viele Amerikaner denken, dass sich das Leben von schwarzen Menschen in den USA seit Floyds Tod kaum verbessert hat. Gleichzeitig hat das US-Justizministerium trotz anhaltender Polizeigewalt die Kontrolle von Polizeidienststellen, denen rassistische Vorurteile vorgeworfen werden, zurückgeschraubt. Das Wiederaufleben der Rhetorik der Farbenblindheit unter Donald Trump geht einher mit seinen Maßnahmen zur Abschaffung von Initiativen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Dies markiert einen radikalen Wandel im Diskurs über Rassismus, auch wenn der Tod von George Floyd weiterhin ein machtvolles Symbol des Kampfes gegen Rassendiskriminierung bleibt.
Ja, und als symbolische Geste wurde die Black Lives Matter Plaza in Washington entfernt. Es ist ein klarer Rückschritt für die Bewegung.
Wir dürfen aber den Kontext nicht vergessen. Es ging um das Vorgehen der Polizei, nicht um breite Fortschritte in der Rassenproblematik.
Da bin ich anderer Meinung. Hier geht es um Gerechtigkeit und um die Rechte von Randgruppen. Der Mord an George Floyd hat aus gutem Grund weltweit für Empörung gesorgt.
Da sind wir einer Meinung. Ich sage nur, dass sich manche Menschen von den Protesten und dem Drang nach radikalen Veränderungen überwältigt fühlten. Die Leute wünschen sich eine gewisse Stabilität.
Aber Stabilität darf nicht auf Kosten der Gerechtigkeit gehen.
Leider braucht ein spürbarer Wandel Zeit und muss mit Sorgfalt vollzogen werden. Sonst besteht die Gefahr, dass die Spaltung der Gesellschaft vertieft wird.
Stimmt. Aber zu lange zu warten oder Ordnung über Gerechtigkeit zu stellen, kann noch mehr Schaden anrichten.
Es ist ein Balanceakt. Ich denke, wir sollten uns für den Fortschritt einsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass wir Menschen, die die Bewegung vielleicht nicht ganz verstehen, nicht ausgrenzen.
Kapuzineraffen in Panama entführen Babys anderer Affenarten.
Am vergangenen Montag wurde in der Zeitschrift Current Biology ein Artikel über ein beunruhigendes Verhalten im Tierreich veröffentlicht. Kapuzineraffen auf der Insel Hicarón in Panama sind bei der Entführung von Brüllaffenbabys beobachtet worden. Forscher des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Deutschland analysierten Videomaterial aus dem Zeitraum von Januar 2022 bis Juli 2023 und fanden 5 junge männliche Kapuzineraffen, die insgesamt 11 verschiedene Brüllaffenbabys mit sich herumtrugen. Die Forscher glauben nicht, dass die Entführungen in böser Absicht erfolgten. Allerdings starben mindestens 4 Brüllaffenbabys an Dehydrierung oder Hunger, da sie von ihren Müttern getrennt worden waren. Trotz ihres verspielten Verhaltens haben Kapuzineraffen in der Vergangenheit Aggressionen gezeigt und andere Arten belästigt oder sogar gequält. Die Studie besagt, dass dieses Verhalten auf Langeweile und kulturelle Innovation zurückzuführen sein könnte. Bereits früher wurden Kapuzineraffen auf dieser Insel beim Gebrauch von Werkzeugen beobachtet. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die genauen Gründe für dieses Verhalten zu verstehen, einschließlich des sozialen Status und der möglichen Einsamkeit der betroffenen jungen Affenmännchen.
Das soll eine neue Entdeckung sein? Wurde das nicht schon mal vor mehr als 100 Jahren von Rudyard Kipling beschrieben?
Du meinst in seinen Dschungelbüchern, die 1894 veröffentlicht wurden?
Genau.
Okay, die Entführung von Mowgli durch das Affenvolk Bandar Log war ja wohl eher mit Humor zu sehen. Diese aggressiven Entführungen durch Kapuzineraffen sind eine ernste Sache.
Also, ich weiß nicht, ob wir ihr Verhalten tatsächlich als Aggression bezeichnen sollten. Vielleicht handeln sie einfach instinktiv.
Ob instinktiv oder nicht, es scheint eine Besonderheit dieser speziellen Kapuzineraffen zu sein. Die Tatsache, dass sie die Brüllaffenbabys entführen und mit sich herumtragen, ist beunruhigend. Sie tun ihnen nicht weh, aber sie können ihnen nicht die Milch geben, die sie zum Überleben brauchen.
Die Forscher vermuten, dass Langeweile zu diesem seltsamen Verhalten geführt haben könnte. Sie glauben nicht, dass hier Böswilligkeit im Spiel ist.
Aber mehrere dieser Affenbabys sind gestorben. Ich finde es schwierig, das als ein harmloses Spiel anzusehen.
Ich sage ja nicht, dass es harmlos ist. Auf jeden Fall sollte das weiter untersucht werden. Vielleicht kann das Verständnis der sozialen Dynamik dieser Tiere mehr Aufschluss darüber geben, was hier tatsächlich passiert. Iranischer Regisseur mit Berufsverbot gewinnt die Goldene Palme in Cannes.
Am vergangenen Samstag fanden die 78. Filmfestspiele von Cannes einen dramatischen Abschluss. Der iranische Regisseur Jafar Panahi erhielt die Goldene Palme für seinen Film It Was Just an Accident, der von seiner eigenen Inhaftierung inspiriert wurde. Obwohl Panahi seit 2010 wegen Propaganda gegen das Regime mit einem Filmverbot belegt ist, weigert er sich, seine Arbeit einzustellen. Der Preis ist eine wichtige Anerkennung seiner Standhaftigkeit. Der norwegische Regisseur Joachim Trier erhielt den großen Preis der Jury für Sentimental Value, die Geschichte eines Filmemachers, der die Beziehung zu seiner Tochter wieder aufnimmt. Der Preis für den besten Darsteller ging an Wagner Moura für seine Rolle in dem brasilianischen Film The Secret Agent, für den Kleber Mendonça Filho den Preis für die beste Regie erhielt. Nadia Meliti wurde als beste Darstellerin für Die jüngste Tochter ausgezeichnet. In diesem Film spielt sie eine Pariser Teenagerin, die sich in einer konservativen algerischen Einwanderergemeinde mit ihrer Sexualität auseinandersetzt. Cannes gilt als das renommierteste Filmfestival der Welt. Es hat eine lange Geschichte, die die Premieren einiger der größten Filme aller Zeiten beinhaltet.
Ich fand, dass die Goldene Palme für Jafar Panahi eine starke Aussage war. Besonders nach allem, was er durchgemacht hat.
Ich finde auch, dass die Auszeichnung eine große politische Bedeutung hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Film an sich dieses Lob verdient hat. Ich persönlich mag Filme mit einem stärkeren Handlungsbogen lieber und fand Sentimental Value von Joachim Trier wesentlich besser.
Mir hat der Film auch gefallen, aber er wirkte etwas konventionell. Es war eine klassische Vater-Tochter-Versöhnungsgeschichte. Haben wir das nicht alles schon mal gesehen?
Konventionell muss nicht immer schlecht sein. Die Rollen waren wunderschön geschrieben und ich finde, Trier hat dem Thema eine neue Perspektive gegeben.
Okay, ich stimme zu, was die Tiefe der Figuren im Film angeht. Es geht immer um die Balance zwischen dem Erzählen einer Geschichte und Innovation. Auf jeden Fall ist es erfrischend zu sehen, wie unterschiedlich unsere Geschmäcker sein können, Jana. Model Verbs. Einzigartige Orchesterlandschaft Deutschlands. Die deutsche Orchesterlandschaft ist weltweit einzigartig. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine so hohe Dichte und Vielfalt. Ein Viertel aller weltweit existierenden Berufsorchester ist in Deutschland ansässig. Darunter auch die Berliner Philharmoniker, eines der bekanntesten und renommiertesten Orchester der Welt.
Kannst du dir das vorstellen? Ein Viertel aller professionellen Orchester kommt aus Deutschland. Wahnsinn!
Ich kann erahnen, dass es wegen der intensiven Kulturförderung in Deutschland eine große Anzahl an Orchestern und anderen Ensembles gibt. Aber dass es so viele sind, wusste ich nicht.
Insgesamt sind es 129 geförderte Orchester. Hinzu kommen 4 Big Bands und 7 Chöre.
Darf ich dir eine Frage stellen, ohne dass du mich als Kulturbanausen beschimpfst?
Das kommt auf die Frage an. Aber schieß los.
Müssen es wirklich so viele Orchester sein? Reicht es nicht, wenn es 2 oder 3 in den Ballungsgebieten gibt?
Es fällt mir schwer, dich jetzt nicht als Kulturbanausen zu betrachten. Aber ich will dir erklären, warum es wichtig ist, dass diese Vielfalt erhalten bleibt.
Man darf gespannt sein.
Die meisten der Orchester sind mehrere hundert Jahre alt. Ihre Wurzeln reichen teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurück.
Man muss etwas aber nicht unbedingt erhalten, nur weil es so alt ist. Das sollte nicht der Grund sein.
Ich wollte ja auch auf einen anderen Punkt kommen. Damals gab es die Bundesrepublik, wie wir sie heute kennen, noch nicht. Deutschland war ein Flickenteppich von vielen verschiedenen Fürstentümern. Und an jedem Hof wurden Kapellen beschäftigt.
Und welche Orchester kann man zu diesen Traditionsorchestern zählen?
Das Bayerische Staatsorchester, die Staatskapelle Weimar und die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin zum Beispiel.
Na gut, jetzt weiß ich, warum es auch in abgelegenen Gegenden und kleineren Städten Orchester gibt.
Und genau diese Vielfalt und diese Tradition ist es wert zu schützen. Das findet jedenfalls die UNESCO. Sie hat die deutsche Theater- und Orchesterlandschaft 2014 in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.
Aber jetzt möchte ich mal nicht mehr um den heißen Brei herumreden. Alle sprechen vom Haushalten. Und überall werden Möglichkeiten gesucht, Geld einzusparen. Ist es nicht unglaublich teuer, so viele Musiker das ganze Jahr über zu beschäftigen?
Ich hätte wissen müssen, dass du wieder mit dieser Leier anfängst. Ja, es ist teuer. Andererseits ist jede kulturelle Veranstaltung auch eine Art Wirtschaftsmotor, der andere Branchen bedient.
Durch die Eintrittskarten für die Konzerte können nur ungefähr 20% der Kosten gedeckt werden, die so ein Orchester verursacht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Rest an anderer Stelle erwirtschaftet wird.
Kunst und Kultur kann und sollte man nicht in Geldwert messen.
Wieder auf die Beine kommen. Österreich gewinnt den ESC. Österreich hat den European Song Contest ESC gewonnen. Der 24-jährige Countertenor JJ mit bürgerlichem Namen Johannes Peach konnte sich mit seinem Song Wasted Love nach Auszählung der Jury und Publikumsstimmen über den ersten Platz freuen. Das war nach 1966 und 2014 der dritte Sieg für Österreich. Deutschland landete auf dem 15. Platz. Unsere Anstrengungen, beim ESC wieder auf die Beine zu kommen, sind damit gescheitert.
Das muss man so sehen. Die Deutschen schaffen es einfach nicht. Hoffentlich war es das jetzt für Stefan Raab, der uns versprochen hatte, dass wir mit seiner Hilfe wieder auf die Beine kommen würden. Er hatte ja verlauten lassen, dass es das Aus für ihn beim ESC sein würde, wenn Arbor und Tinner, die von seiner Show ausgewählt worden waren, nicht gewinnen würden.
Das Versprechen ist nichts wert. Der kommt schon wieder auf die Beine. Wie ein Bad Penny, wie die Amis sagen. Er bereitet das ja bereits vor.
Er kann es einfach nicht lassen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.
Der ESC selbst war mal wieder voller Kontroversen.
Na klar, eine davon war, dass Österreichs Beitrag, dem Gewinnersong des Schweizer Sängers Nemo vom Vorjahr, schon sehr ähnelte. Ich muss zugeben, mir hat der Song überhaupt nicht gefallen.
Das ging einigen so. Hier kommen wir auf eine der Hauptkontroversen zu sprechen. Nämlich, dass die Ergebnisse der Länderjuries gegenüber den Wertungen des Publikums doch manchmal weit auseinanderklaffen.
Genau. Österreich lag nach Wertungen des Publikums gerade mal auf dem 4. Platz. Ganz deutlich konnte man das bei der Schweiz sehen. Die Schweiz lag laut Jurywertung auf dem 2. Platz. Das weltweite Publikum gab der Schweiz 0 Punkte. 0.
Das ist in der Tat ein Skandal. Meiner Meinung nach sollte es gar keine Juries mit diesen sogenannten Experten geben. Das ist elitärer Blödsinn. Die Zuschauer sollten das alleinige Sagen haben.
Na dann, dem Publikum zufolge hätte Israel mit überwältigender Mehrheit vor Estland und Schweden gewonnen. Nach der Jurywertung lag Yuval Raphael nur auf dem 14. Platz.
Ihr Lied war aber auch fantastisch. Fand ich zumindest. Yuval ist eine Überlebende des Angriffs vom 7. Oktober. Sie war auf dem Supernova-Festival. Sie überlebte, indem sie sich unter den Leichen der vielen Toten versteckte. Nur durch ihre Musik konnte sie wieder auf die Beine kommen, wie sie sagt.
Ein Farbanschlag auf sie beim ESC konnte gerade noch verhindert werden. Es gab jedoch viele, die mit der Publikumsbewertung für Israel nicht einverstanden waren. Der spanische Ministerpräsident forderte sogar eine Untersuchung des Vorgangs. Der ESC will auch untersuchen, inwieweit das Publikumsvoting manipuliert werden kann. Viele wollten auch, dass Israel wegen seines militärischen Vorgehens in Gaza vom Wettbewerb ausgeschlossen wird.
Israel, Russland und die Ukraine sorgen immer für viel Aufregung beim ESC. Irgendwer dreht eigentlich immer am Rad.
Und die Politik wird beim ESC immer eine Rolle spielen. Die ukrainische Jury hat Deutschland 12 Punkte gegeben. Keiner kann mir erzählen, dass die deutsche Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland nichts damit zu tun hatte.
Ja, genau. Und was ist dann unser Plan, damit Deutschland beim ESC wieder auf die Beine kommt?
Einen solchen Plan gibt es nicht. Aber zumindest waren wir diesmal nicht Letzter oder Vorletzter. Das ist ja schon mal was. Ja, Michael, wie immer sind es sehr viele interessante Themen gewesen, die wir hier hatten. Mich hat das Thema wegen George Floyd doch sehr berührt, weil mich erstaunt, dass das so schnell in Vergessenheit geraten ist und auch, dass leider gegenläufige Tendenzen entstanden sind, dass man darüber nicht wirklich mehr reden will, obwohl es ja leider weiterhin existiert. Da hoffe ich doch, dass andere Dinge, die wir hier im Thema Diplomatie zum Beispiel hatten, doch wieder stärker in den Vordergrund rücken können und wir irgendwie ja, mehr Konversationen haben können, wie es besser werden kann.
Gute Worte, Jana, zum Abschluss dieser Episode Nummer 464, 464, eine tolle Zahl. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht hier im Studio mit unseren Technikern und mit dir. Und ja, mir bleibt zu sagen, dass ich mich auf nächste Woche freue. Bis dahin sage ich erstmal tschüss.
Bis dann.